Moin! Bevor die Show losgeht, brauchen wir eure Unterstützung oder genauer eure Stimme. Denn wir haben die Möglichkeit, bei Campfire FM da zu sein. Das ist eine Plattform, wo man gemeinsam Podcasts erleben kann. Und wir wollen mit euch am Lagerfeuer sitzen und über die neue Camperman-Folge reden, über Produkte, über Menschen, über tolle Plätze. Und das können wir nur, wenn ihr uns eure Stimme gebt. Unter www.camperman.de/Umfrage müsstet ihr dafür bitte euren Namen und eure E-Mail-Adresse eingeben. Und schon können wir bald zusammen am Lagerfeuer ein bisschen rumquatschen. Ich freue mich drauf. Ihr auch? Ja, dann stimmt doch bitte ab. Und jetzt geht auch schon die Folge los. Viel Spaß dabei! Ja, schönen guten Morgen. Hier sind die Campermen und heute am Start Reinhard, Henning und ich, der Gerd. Und wir haben heute einen kleinen Trip nach Salzburg mit euch vor. Wir erzählen euch ein bisschen, was man da alles machen kann. Schließlich, hey, UNESCO-Kulturerbe und noch viel mehr. Und dann, ja, wollen wir ein bisschen Kaffee trinken. Ich habe mehrere Kaffeemaschinen dabei und ich muss mal gucken, ob der Koffeinschock mich nicht umhaut, denn es wird noch besser. Reinhard entführt uns nach Le Mans. Da gibt es nämlich Oldtimer zu sehen und zu hören. Ja, und Henning hat noch ein kleines Update zu seinem Umbau. Ihr merkt, ein volles Programm. Ich wünsche euch viel Spaß.
Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
Moinsen zusammen.
Hallöchen. Na?
Bonjour.
Bonjour. Yes. Schon mal so.
Bonjour. Seid ihr denn gut durch die Weltmeisterschaft gekommen?
Ja, neben meinem Tippspiel bin ich auf Platz 13 gelandet von 25. Immerhin.
Ich dachte von 12, aber gut.
Und wie viel KI war da drin?
Hey. Ich hatte Deutschland als Weltmeister getippt, also da siehst du, wie gut ich tippe.
Ich habe zwischendurch völlig vergessen zu tippen, war dann tatsächlich auf dem letzten Platz, bin dann wieder eingestiegen, weil ich dachte, die rote Laterne will ich auf keinen Fall. Das ist mein einziges Ziel, ist mir auch gelungen.
Okay.
Und du, Henning?
Ja. Ich habe gar nicht getippt dieses Jahr. Aber ach komm. Das war ja auch, ich meine, ich habe, ist jetzt schon ein bisschen länger, das ist ja Donnerstag und Sonntag war das Finale, aber als in diesem Finale dieser Kommentator irgendwie sagte, ich habe es im Radio gehört die Woche, da wurde darüber gesprochen, dass sich das so weit weg angefühlt hat und das letzte Spiel der Deutschen war 3 Wochen im Versatz zum Finale, 3 Wochen. Das heißt, so lange waren wir da nicht beteiligt. Ich fand das irgendwie, es war so ganz surreal, dieses Turnier. Da hat man irgendwie nicht so richtig mitgefiebert. Man war irgendwie raus und so ein Zaungast.
Ja, auf der anderen Seite ist in diesen 3 Wochen ja viel passiert. Ne? Das heißt also, wir haben wahrscheinlich einen neuen Bundestrainer. Wir haben irgendwie möglicherweise einen neuen Geschäftsführer des DFB. Wir haben also es ist ja einiges passiert. Also von daher ist es sehr schön.
Notwendig, ne? Ja.
Ja, vielleicht neun Fraktionsvorsitzenden von der CDU.
Ach, das ist auch schön. Ach, das ist ja, auch irgendwie Fußball, ja, stimmt.
Irgendwie, ja.
Ne? Jetzt kommen wir auch noch mal ein bisschen zum Thema Politik. Ja, ist ja sehr erfrischend hier. Aber wisst ihr was, bevor wir jetzt hier komplett abdriften und zu so einem Wochenmagazin werden, wollte ich euch gerne, also ich wollte euch erstmal fragen, wart ihr schon mal in Salzburg?
Ja. Yep.
Nein. Ja, im Geiste ja, aber physisch echt real noch nicht.
Gerd, wann warst du das letzte Mal da?
Oh, das ist 15 Jahre her oder sowas. Es war auf dem Weg zum Skifahren oder nach dem Skifahren, weiß ich nicht mehr. So in Klagenfurt in der Nähe war ich und dann war ich in Salzburg, habe natürlich auch Mozartkugeln gegessen und so. Also es war super. Also ich fand die Stadt damals richtig toll.
Also du warst im Winter da?
Wir waren im Frühjahr. Winter, genau. Es war kalt und es war aber schön und ich fand die Altstadt toll und ich fand das kulinarische Angebot. Damals habe ich auch noch Fleisch gegessen. Ich fand das kulinarische Angebot auch gut. Ich war super. Also mir hat das extrem gut gefallen damals.
Ich hatte das Vergnügen, jetzt vor einer Woche in Salzburg zu sein und zwar für ein verlängertes Wochenende und hatte meinen letzten Trip mit meiner Tut-Gruppe, und zwar der Abiturgruppe, und da waren wir in Salzburg. Und da war es natürlich so, der Lehrer erzählt dir die ganze Zeit ein und du hörst eigentlich gar nicht genau zu, weil du nur denkst, ach, ich möchte hier was Eigenes machen oder was anderes machen. Natürlich waren wir in Mozarts Geburtshaus, aber was Salzburg jetzt eigentlich zu feiern hat, sind nämlich 30 Jahre UNESCO-Weltkulturerbe. Und ich hatte diese Stadt wirklich gar nicht mehr so auf dem Radar. Und als ich dann da war, dachte ich nur, wie traumhaft ist die denn? Also die ist ja im Grunde genommen gemalt, so wie aus so einem Game of Thrones Film, und zwar real, unten Dom, oben diese Festung, dann davor der Fluss und die Altstadt. Also es war wirklich ein Traum. Es war wunderschönes Wetter. Und ich habe dort die Gelegenheit gehabt, mir mal ein bisschen anzugucken, was es eigentlich bedeutet, 30 Jahre UNESCO-Weltkulturerbe zu sein. Und zwar haben die da ganz, ganz viele Auflagen und ganz, ganz viel vor. Das bedeutet zum einen, dass natürlich diese ganzen historischen Fassaden nicht verändert werden dürfen. Also wenn du da irgendwie so ein Hotel oder eine Pension in der Altstadt hast, dann kriegst du vom Denkmalamt sogar noch Auflagen, dass dieser Anstrich außen diese historische Pigmentierung haben muss und eben auch nicht zeitgemäße, sagen wir mal, Farben dort verwendet werden dürfen. Das heißt, da müssen ganz viele Häuser auch immer ganz schnell wieder restauriert werden, weil diese Farben von damals halt nicht so widerstandsfähig sind. Dann ist da irgendwie auch von der UNESCO, und das ist auch schön, von der UNESCO eine Auflage, dass sie sagen, es reicht nicht, diese Stadt so zu erhalten, wie sie erhalten ist, in diesem historischen Altstadtkern und diesen wunderbaren Gebäuden, sondern sie möchten auch, dass eine Teilhabe stattfindet, nämlich dass die Besucher dieser Stadt als auch die Einwohner der Stadt noch mehr Informationen darüber kriegen, was es eigentlich bedeutet. Und im Rahmen der Geschichte haben die ein Museum eröffnet, und zwar ist das Museum bei der Orangerie beim Mirabellengarten. Und das Museum ist jetzt im Sommer gerade eröffnet worden. Und in diesem Museum ist ein Rundgemälde. Und zwar ein Rundgemälde, das ihr euch so vorstellen müsst, wie so ein, im Grunde genommen so IMAX von damals. Also bevor die Fotografie erfunden wurde, ist ein Maler unterwegs gewesen, der in Salzburg von der Burg aus die Altstadt gemalt hat. Und der hat dieses wunderbare Rundgemälde gemalt, welches jetzt in diesem Museum ausgestellt ist. Da haben die wirklich darauf geachtet, dass dieses Gemälde auch komplett von der Sonne geschützt ist, damit es einfach nicht geschädigt wird. Das heißt, die haben also um dieses Gemälde herum ein Haus gebaut, wenn man so will. Also eigentlich haben sie ein Haus entkernt, Fenster reingemacht, vorher waren da noch so Schießscharten drin. Und dann gehst du so um die Ecke, sagen wir mal so, einmal so die Treppe rauf und stehst auf so einem Plateau. Das sieht so ein bisschen aus wie bei X-Men, wo Xavier mit seinem Rollstuhl reinfährt und dann diese ganzen Synapsen seiner ganzen Mutanten sehen kann. Und du kannst dieses Gemälde rundum sehen. Und das ist so detailgetreu. Das heißt, du hast im Grunde genommen so eine Art von Panoramabild, aber handgemalt von dieser Stadt. Und mit dem Ding sind die damals durch die Welt gereist. Die haben das zusammengerollt und sind dann im Grunde genommen von Stadt zu Stadt getingelt und haben das denn da ausgestellt. Das nennt sich das Sattler-Panorama. Und das ist, wie gesagt, von 1825 und hat eine Länge von 25,5 Metern. Und du stehst da so drin und denkst so, wie muss das damals gewesen sein, als die unterwegs waren und das dann aufgestellt haben, so wie auf so einem Jahrmarkt, dass du dann so nach Motto, wir bringen euch mal Salzburg mit, könnt ihr euch angucken. Und das hat natürlich alles ein Heidengeld gekostet. Die Ausstellung ist auch ziemlich cool gemacht. Also man kann da ganz viel interaktive so Slider, so Gamification, da kann man so über so ganz viele Tools diese Geschichte der Stadt sich auch erarbeiten. Und das Lustige war, um dieses Gemälde aufzuarbeiten, haben sie es im Grunde genommen so gemacht wie Herr Zuckerberg mit seinem Metaverse. Das heißt, wenn ein Bankhaus oder so auf diesem Gemälde zu sehen ist, natürlich ohne Schild etc., dann konnten die im Grunde genommen dieses Haus durch eine Spende sanieren lassen. So haben sie probiert, diese ganze Geschichte da aufzuarbeiten. Geil ist es auch, mit dem Camper dahin zu fahren, denn man kann wunderbar, ich habe zwei Campingplätze rausgesucht, den Beitrag findet hier bei uns auf camperman.de. Es gibt den Camping Nordsam, so heißt der. Der ist 15 Kilometer außerhalb und liegt an dem Alpe-Adria-Radweg. Also wer gerne Fahrrad fährt, kann auch von da aus irgendwie eine größere Tour starten. Und das Geile ist, dieser Platz hat ein Planschbecken, so ein Swimmingpool für Kids, liegt wunderbar ruhig. Und wenn man in Salzburg eine Übernachtung bucht, ob das jetzt Hotel oder Campingplatz ist, kriegst du an dem Tage der Anreise automatisch auch ein öffentliches Verkehrsticket. Ich bin aus der Innenstadt, also aus der Altstadt von Salzburg da rausgefahren. Das hat so 20, 25 Minuten gedauert. Und dann war ich da komplett off. Und wenn man dann rein will, kann man auch mit dem Fahrrad fahren. Ist man vielleicht sogar noch schneller. Also das ist der eine. Und dann gibt es noch den Campingplatz Eigen. Der liegt auch am Rande Salzburgs, aber auf der anderen Seite und eher so am Wald. Die haben auch so ein kleines, kuscheliges Restaurant dort, wo man dann auch die Salzburger Nockerln essen kann. Habe ich zum ersten Mal probiert. Habt ihr die schon mal gegessen? Mhm. Ja?
Erzähl mal, Gerd.
Ich muss mir vorstellen, das ist ein Eischaum, der aufgeschlagen wird. Da ist noch ein bisschen Vanilleextrakt drin und das wird dann ganz steif aufgeschlagen und dann geht das so in den Ofen rein. Das heißt, dieser Eischaum, der ein bisschen süß ist, wird dann im Grunde genommen zu so einem, ja, es ist fast wie so ein Schokokuss von innen, aber schmeckt sehr nach Ei. Ich fand's jetzt nicht so cool. Gerd, fandst du es gut?
Nö. Also ich bin Fan der Mozartkugel in Salzburg tatsächlich und die würde ich jetzt auch jederzeit immer wieder essen, aber nicht jede Süßspeise ist nach meinem Geschmack. Vor allem genau diese Eierlastigkeit bin ich kein großer Freund. Die ganzen Baiser-Sachen und überhaupt oder sowas mag ich alles nicht so.
Ja, ja, und ich dachte auch, das ist irgendwie so wie so ein Pudding oder irgendwie sowas, aber das war wirklich sehr eich. Aber den ich gegessen habe, die Dinge sind immer so groß, die sehen dann immer aus wie Schiffe so und sind dann so ein riesen Teller. Muss man natürlich probieren. Also wer sie noch nicht probiert hat, unbedingt probieren. Vielleicht waren die auch nicht süß genug. Also das kann auch sein, die ich da gegessen habe. Aber wie dem auch sei. Auf jeden Fall gibt es, und das finde ich auch sehr cool gemacht, da habe ich mich auch mit auseinandergesetzt vor Ort. Es gibt die sogenannte Salzburg-Card. Kennt man ja auch aus anderen Städten. Es gibt ja irgendwie in London und Paris, auch in anderen Städten, solche Karten, die dann den Zugang zu den ganzen Sehenswürdigkeiten ermöglichen. Und diese Salzburg-Card bietet dir halt die Möglichkeit, alle Sehenswürdigkeiten einmal zu besuchen. Dazu zählt auch die Festung, die ja oben direkt über der Stadt liegt, die auch eine ganz abgefahrene Geschichte hat. Sind auch so eine Ausstellung, da siehst du denn, wie diese Festung über Jahre entstanden ist, wie sie den 30-jährigen Krieg überstanden hat und so. Also ganz, ganz bewegt. Geiler Ausblick und ein super schöner Biergarten oder so ein Restaurant ist da oben auch in dieser Festung. Also diese Salzburg-Card kostet 70, 75 Euro. Und wenn du alleine die Festung machst und noch zwei andere Sehenswürdigkeiten und dann mit den Öffis fährst, hast du das Ding schon wieder raus. Also kann ich sehr empfehlen. Habe ich auch Infos in den Artikel reingestellt. Und abgefahren ist eben auch, es sind ja jetzt gerade die Salzburger Festspiele. Und da ist ja im Grunde genommen der Jedermann, diese Geschichte von diesem Kaufmann, der seine Seele an den Teufel verkauft und der dann irgendwann merkt, dass dieser ganze Mammon gar nichts bringt. Das ist ja im Grunde genommen so das Zuhause dieser Aufführung. Die war ja, dann auch schon.
Halt. Wir Hamburger haben ja auch den Jedermann in der
Hafenstadt. Ja. Ja, nicht mehr leider. Ne? Den hat es ja in der Speicherstadt gegeben, genau. Nein, der läuft jetzt auch hier wieder in der Elfi. In einer abgewandelten Form. Nein, aber es war da auch schon alles aufgebaut. Die Kulisse ist dann immer der Dom. Das ist wunderschön. Und das Abgefahrene finde ich auch während der Salzburger Festspiele, also wenn man jetzt zwischen 17. Juli, also dieses Jahr 17. Juli ging es los, bis 30. August da ist, dann kann man am ersten Wochenende der Eröffnung in der ganzen Stadt im Grunde genommen die ganze Stadt verwandelt sich zu einer offenen Bühne. Es sind Konzerte, es sind Theateraufführungen und du kannst einfach durch diese Altstadt laufen und dich irgendwo in einen Laden reinsetzen, wo vielleicht gerade irgendwie ein Kammerkonzert ist oder sowas. Also da achten die sehr drauf, dass das auch ein Festival bleibt, was zugänglich ist. Karten gibt es natürlich über die normalen Vorverkaufsstellen. Aber ich muss sagen, ich habe diese, dann stehst du vor so einem Haus und da oben steht drauf, gebaut 803. Und du denkst so, krass, ich meine, wir haben ja nun in Hamburg leider nicht mehr viel, was übrig geblieben ist. Es gibt ja so ein paar historische Städte in Deutschland, aber mich hat diese Stadt wirklich, wirklich verzaubert und ich kann euch nur empfehlen, solltet ihr mal im Süden unterwegs sein und oder auch auf dem Weg in das südliche Europa oder auch nur Bock auf ein verlängertes Wochenende, fahrt mit dem Camper auf einen dieser Campingplätze, den ich euch genannt habe, besorgt euch diese Salzburg-Card und taucht einmal ein in diese wunderbar geschichtsreiche Stadt. Und geil ist auch, die machen eben auch so, es gibt ja diese Opernaufführungen und es gibt ja auch die klassischen Mozart-Aufführungen. Was es da aber auch gibt, und dann höre ich euch auch auf mit meinem Monolog. Es gibt dort ein Marionettentheater, und zwar ist das ein Marionettentheater, in dem richtig Opern aufgeführt werden. Das heißt, du gehst in ein unglaublich wunderschönes Gebäude, alles mit natürlich Schaukästen, wo diese ganzen Puppen drin sind, die historischen Puppen, und es sind Marionetten, und als ich da war, haben sie halt die Zauberflöte aufgeführt, und du siehst dann im Grunde genommen in einen Glaskasten sozusagen, dahinter ist die Bühne, und dann siehst du zum Start dieser Oper, wie die Leute, die die Puppen spielen, die Bühne aufbauen, und die Marionetten interagieren schon mit den realen Menschen. Also es ist so ganz zauberhaft gemacht, dann ist die Ouvertüre vorbei, dann ist die Bühne aufgebaut, und dann fangen diese Marionetten an, im Grunde genommen diese Oper mit den Liedern, die da gesungen werden, als auch den kurzen Dialogen zwischendurch. Das ist so ein bisschen wie so ein Hörspiel dann verknüpft. Also es kann auch jeder, der keine Oper in- und auswendig kennt, wunderbar folgen. Und das Abgefahrene ist, irgendwann, also dann kommt es sind zwei Akte, und dann im zweiten Akt merkst du eigentlich gar nicht mehr, dass das Puppen sind. Weil das so geil gespielt ist, dann kommt da so eine Puppe auf die Bühne und die guckt dann erst zur Seite und richtet dann so den Blick in den Zuschauerraum. Also die haben da eine solche auch Dramaturgie und darstellende Kunst in diesen Puppen. Großartig. Und was wir auch gemacht haben, ist, wir haben uns eine halbe Stunde vorher die Führung hinter den Kulissen zeigen lassen. Und da hat uns dann ein Puppenspieler mal gezeigt, wie das so alles so funktioniert. Das war auch super, super schön. Also voll mit Kultur, mega viele Highlights, 30 Jahre UNESCO-Weltkulturerbe. Guckt euch gerne das Museum an, schaut euch die Stadt an, fahrt auf den Campingplatz, genießt diese Stadt. Ich kann es nur empfehlen, ich bin total geflasht und war bestimmt nicht das letzte Mal da, und ich werde auch nicht wieder warten, bis die nächste Tut-Reise kommt, ne? Von meinem Sohn, genau. So, Ende. Wer da noch weiter einsteigen möchte, gucken wir auf camperman.de, da findet ihr den Reisebericht. So.
Seid ihr noch, Henning. Ja. Also ich bin wirklich, habe ein bisschen Pipi in den Augen.
Ja.
Also ob deiner, wie soll ich sagen, intensiven sozusagen Erzählweise, aber auch so gerade das, was du mit dem Theater, mit dem Puppentheater, das sowas ist ja meins auch. Da bin ich ja, ja, ganz riesiger Fan von. Das ist so meine Kindheit, Augsburger Puppenkiste, kennt sie auch. Mhm. Ich liebe sowas.
Aber ich hab mir, während du das erzählt hast, mal den Trailer laufen lassen. Also es ist ja schon auch ein Marionettentheater, was nicht nur, also vor allen Dingen wahrscheinlich kaum an Kinder, sondern eher auch an Erwachsene gerichtet ist, oder? Das heißt also,
absolut. Nein, das ist eine richtige Oper.
Also genau, das heißt also, diese Puppen sind auch sehr, wirklich sehr liebevoll gestaltet, und die Kostüme der Puppen und so. Also das Kindliche, klar, man denkt wahrscheinlich an Puppen, ja, Kinder oder sowas, aber ich glaube, das ist tatsächlich schon auch sehr, sehr besonders. Ich habe jetzt gerade gesehen, die spielen da The Sound of Music, das ist total geil, so ein Musical aus den 50ern, was eigentlich mit Julie Andrews war. Die haben da das irgendwie Peter und der Wolf, die haben da irgendwie so ganz abgefahrene Sachen. Romeo und Julia sehe ich hier auch noch und so, also es ist schon echt krass, was die da alles im Programm haben. Gefällt mir voll gut.
Es ist, und ein muss ich noch, den habe ich ganz vergessen. Es gibt ja dann im Grunde genommen dort auch diverse Museen, und wie wir ja alle wissen oder auch nicht, ist ja Mozart in dieser Stadt geboren worden, und er hat ja im zarten jungen Alter von 7 Jahren ja dann sein erstes Konzert dort gespielt. Und zwar in der Residenz. In der Residenz hat sein Vater gearbeitet, und hat ihn dann beim ersten Konzert vor den Kurfürsten, als er 7 Jahre alt war, am Klavier begleitet. Und die haben damals auf ganz anderen Instrumenten gespielt. Wuppi, ich meine, für dich wäre das ein Traum. Du bist ja selber auch noch sehr aktiv, was auch die Musik angeht. Es gibt ein sogenanntes Hammerklavier. Das ist kleiner, Whoopi Nickjohn. Das ist kleiner, es hat eben auch die Farben, also die Tastaturen oder die Klaviatur ist umgedreht. Das heißt, die Tasten sind schwarz und die halben Töne und halben Noten sind weiß. Dann musst du die Pedale nicht mit Füßen nach unten spielen, sondern mit den Knien gegen das Klavier, also nach oben ziehen. Und Mozart hat damals, das wurde uns da erzählt, eben seine Stücke für diesen Raum komponiert, in dem er auch immer geübt hat und eben auch seine Konzerte gespielt hat. Und deshalb gab es häufig bei größeren Häusern immer wieder Beschwerden, dass das ja gar nicht so klingt. Ja klar, weil es nämlich auf diesen Raum ausgerichtet war. Und in diesem Raum, wo er damals diese Vorführung gehabt hat, kann man sich jetzt auch Konzerte anhören, die allerdings jetzt für Einsteiger eher sind. Die sind nicht so lang, die gehen so eine halbe, dreiviertel Stunde. Das ist dann meistens entweder nur Mozart oder eine Kombination aus Bach und Mozart. Und das ist so schön, weil man sitzt dort und man hört auch diese Akustik auf diesem Klavier und dann Violine und so. Es war wirklich ganz, ganz bezaubernd. Und das kann man dann schön auch, bevor man die Sightseeing-Tour startet, machen. Denn das Konzert beginnt um 11. Dann hört man sich das an, kann in Ruhe frühstücken und dann flitzt man da in die Stadt. Also
Henning, man merkt, dass das letzte Mal so mit einer Abi-Klasse da warst. Es klingt schon wirklich so, als ob du auch als Lehrer gut funktionieren würdest. Das klingt ja irgendwie so ein geschichtlicher Rückblick teilweise. Sehr, sehr, jetzt mal eine ganz banale Frage. Ist es auch was für jüngere Leute? Das klingt so ein bisschen wie Leute, die wir schon ein bisschen mit Kultur beschäftigt haben. Wir wissen, was eine Oper ist. Wir wissen jetzt irgendwie, was Museen sind, wie Architektur funktioniert und mit Mozart blablablub. Du hast von einem interaktiven Museum gesprochen, aber wenn ich jetzt mit Kindern reise, wie begeistere ich die für Salzburg? Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, das ist dir ins Auge geschossen, wo man sagt, echt geil, da gibt es irgendwie auch was für die ganze Familie? Oder ist es nur für Leute, für kulturinteressierte, bildungshungrige und Leute, die Bock haben, auf geil zu essen?
Nein, du, an der Salzach kann man zum Beispiel unten auch so ein kleines Picknick machen, ein bisschen Vorsicht, es sind nur 11 Grad und ziemliche Strömung, aber es gibt so eine Salzach Schifffahrt. Das Ding fängt dann am Ende an, irgendwie sich im Kreis zu drehen, weil es ein krasses Bugstrahlruder hat. Und dann tanzt im Grunde genommen dieses Schiff auf der Salzach ein Walzer. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Natürlich kann man sich da mit Mozartkugeln satt essen. Und oben auf der Burg an sich, klar, für Kids. Also mein Lütter fand Burg immer spannend und Ritter. Also Rüstung ausgestellt da oben, das alles da. Und natürlich gibt es auch Kinderangebote, die passender sind. Auch während der Festspiele gibt es auch für Schulklassen spezielle Vorführungen. Und wenn man so Kids hat, so Pubertiere, so im mittleren Alter, da gibt es auch so Open-Air-DJs, die in irgendwelchen Hinterhöfen auflegen. Also die Stadt ist einfach, die hat richtig pulsiert jetzt gerade Ende Juni. Das war richtig, richtig schön zu sehen. Also für alle was dabei. Und natürlich, wenn man Interesse an Kultur und so einer Geschichte hat, ist man da natürlich noch besser aufgehoben. Aber man, glaube ich, wird da für alle was finden. Ja. Das ist echt, echt gut.
Ja. Sehr geil. Hast du schon gesagt, camperman.de, da findet ihr ein bisschen Infos dazu. Übrigens sowieso eine ganz praktische Seite und vielleicht auch mal ein ganz guter Zeitpunkt, auch mal irgendwie euch nochmal einzuladen. Wir von Camperman, wir wollen ja nicht nur jetzt irgendwie so eine Einbahnstraße machen, ne? Wir wollen ja nicht immer nur erzählen. Wir wollen ja auch mit euch zusammen so ein bisschen in Austausch treten. Und dafür gibt es Lagerfeuer, wo man das macht. Und da gibt es ein ganz besonderes Lagerfeuer, an dem wir vielleicht mit euch zusammen sitzen können. Das heißt Campfire FM. Das ist eine App, die ihr euch runterladen könnt und dann mit uns tatsächlich dort am Lagerfeuer über diese Folge, die ihr jetzt gerade hört, quatschen könnt. Und damit das gelingt, wäre es cool, wenn ihr sagt so, hey, wir wollen, dass die Camperman auch dieses Lagerfeuer anzünden können. Da brauchen wir eure Unterstützung. Da gibt es eine kleine Umfrage, die wir irgendwie ins Netz gestellt haben unter camperman.de/Umfrage. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist einfach nur kurz euren Namen, eure E-Mail-Adresse eintippen und sagen so, ja, wir wollen, dass die Camperman dabei sind. Drückt auf den Knopf und wenn genügend Leute Ja sagen, dann ja, dann haben wir bald ein Lagerfeuer und tauschen uns dann zum Beispiel auch über Salzburg aus oder über alle anderen Plätze, die wir haben oder die Produkte, die wir mitnehmen oder auch über Orte und Rennen, die wir vorstellen. Und damit schmeiße ich mal kurz den Ball rüber zu Reinhard. Also von da, du sagtest irgendwie, dass du Le Mans mitbringst, aber ich werde euch nicht verraten, warum und wieso das was mit Campen zu tun hat und überhaupt, ich werde euch überraschen, hast du gesagt. Jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich auch. Also ich meine, es ist ja bekannt, dass ich ja so ein bisschen Ja, da lacht ihr, ne? Dass ich ja schon so Benzin im Blut habe und auch wenn das natürlich ein Thema ist, was uns alle irgendwie umtreibt, Energiewechsel oder Zeitenwende. Und bei mir hat sich aber dieses Thema Le Mans, das war mal ganz früher eines, also Motorsport, das hat mich mal schon auch gereizt, auch eher so das Klassische. Und das ist dann aber irgendwann ganz weg gewesen. Das war, fand ich dann irgendwie, war aus der Zeit gefallen, so ein bisschen für mich. Fand auch das immer sehr, fast ein bisschen hochnäsig. Und ich glaube, das ist auch so ein Image, was Le Mans oder eben diese Festivals, auch so wie Goodwood in England, was die so haben, ist alles was für Leute mit richtig viel Kohle, mit ganz teuren Sportwagen und mit alten Rennwagen. Und da scheint aber gerade so ein Bruch, so ein Wechsel stattzufinden. Und das, da bin ich mal so ganz zufällig drüber gestolpert. Also Le Mans Classic ist so ein Thema, was 2002 mal aufgekommen ist, wo alle zwei Jahre praktisch immer so ein Event rund um diese 24 Stunden von Le Mans eigentlich, also an die sich das so alles so knüpft, so stattfinden. Also so ein richtiges Klassiker-Treffen. Und da hatte man eigentlich bisher immer so Fahrzeuge aus den 20er Jahren bis hin so in die frühen 70er, also eigentlich tatsächlich so die klassischen Oldtimer. Und das fand bisher so seit 2002 alle zwei Jahre statt. Und dann hat man da mal so einen kleinen Bruch gehabt, weil eben 2023 100 Jahre Le Mans gefeiert wurden. Also da war dann im Wechsel 2022 auf 23 war es dann jährlicher Wechsel. Und dann hat man wieder versucht, diesen Zwei-Jahres-Rhythmus beizubehalten, also von 23 dann das nächste Event auf 25 zu legen. Könnt ihr noch folgen? So. Mhm. Also, und da hat man sich irgendwie überlegt, warum nicht das Ganze auch jährlich veranstalten und dann immer mit einem anderen Schwerpunkt. Und da war diese sogenannte Heritage-Ära, die bis dahin eben immer so vorgeherrscht hat mit diesen eher älteren oder historischen, sehr historischen Fahrzeugen, hat man so etwas, diesen Youngtimer-Anstrich so ein bisschen gegeben und hat so eine Legend Ära oder eine Legend-Ausgabe gegründet. Und seitdem jetzt mit diesem Jahr, also ganz frisch ab 2026, wird das Ganze dann eben jährlich ausgetragen. Und dann wechselt sich das immer ab mit der Heritage Edition in den ungeraden Jahren, also 2025 und im nächsten Jahr dann wieder. Und 26 ist die sogenannte Legend-Ära. Und da bin ich so ein bisschen plötzlich angefixt gewesen, weil da eben tatsächlich so eher so diese Youngtimer, alles, was so ein bisschen lauter, bisschen PS stärker ist. Und das muss ich schon sagen, das reizt mich schon. Und das habe ich mir mal ein bisschen genauer angeguckt, was da eigentlich für eine Zielgruppe so auftaucht. Und was ich so eben schon meinte, so, das sind natürlich alles sehr finanzkräftige Zielgruppe mit teuren Sportwagen. Und wie sind die da eigentlich untergebracht? Und da wird es dann eben auch tatsächlich interessant, dass auch da ganz viele eben diesem Camping-Feeling auch so frönen. Also bis hin zu eigenen Lagern, also so Fahrerlagern, die mit Glamping, richtig so kleinen Glamping-Resorts mitten an der Rennstrecke ausgestattet werden, weil eben dieses ganze Thema mit honorigen, teuren Hotels rundherum, das ist eben binnen kurzer Zeit ausverkauft für die wirklich ganz, ganz oberen finanzkräftigen, potenten Leute. Und dann gibt es aber eben so die da auch eben so mit Clubs anreisen und dann auch sagen, wir wollen da auch einen gewissen Luxus haben. Und da gibt es so Anbieter wie eben Motorsport Travel Destinations, wo du dann eben tatsächlich solche Pakete buchen kannst. Und das wäre nun auch nicht meins, da so unbedingt irgendwie mit einer Klientel von irgendwelchen Clubleuten, die irgendwie auch unendlich viel Kohle haben, da sich direkt an so eine Porsche-Kurve zu stellen. Aber es gibt eben auch da so tatsächlich so Youngtimer-Enthusiasten, die da eben mit einem W124er Mercedes oder mit einem 190er mit einem Dachzelt drauf eben auch da hinfahren und diesem Ganzen da auch so eine ganz neue Farbe geben. Und das finde ich absolut spannend und absolut sympathisch, so, und das zeigt eben, dass auch dieser Bereich da irgendwie auch nach außen wächst. Ne? Und das ist, du kannst eben den Full-Service-Hosting buchen, du kannst aber auch dich da eben selbst versorgen, und kannst dir so sogenannte Bell-Tents, kennt ihr sicherlich auch alles, also Rundhütten, Rundzelte oder Holzhütten mit allem drum und dran, kannst du dich eben komplett einbuchen. Oder eben kannst dir da eben über auch so Anbieter wie GP-Tents kannst du dich eben einmieten und kannst da auch sagen, so, ich fahre da mit meinem Youngtimer hin und will da eine gute Zeit haben und will auch den mal zeigen und will mich da mit Gleichgesinnten austauschen. Und das erinnert mich dann eben schon auch an so, ja, so Motto-Geschichten. Henning, wir beide haben uns ja damals da in Gut Basthorst getroffen. Da war das ja alles sehr, sehr Outdoor- und Landy-lastig. Also das fand ich, waren gute Vibes da. Und so ist das, so stelle ich mir das da eben in Le Mans auch vor. Eben alles noch ein bisschen breiter. So.
Und da ist es so, dass man dort eigentlich, da ist der Parkplatz schon der Held, weil da die geilen Karren schon stehen. Ja. Und dann guckt man sich halt nochmal das ganz historische Momentum da auf der Strecke an. Oder wie?
Genau. Und du kannst natürlich auch mit deinem, keine Ahnung, 250.000 Euro Porsche GT3 dahin fahren und hast dann bewachtes Fahrerlager. Oder du fährst eben mit deinem 15.000 Euro
Golf GTI
W124 Kombi dahin und genau. Oder auch im Golf GTI. Also das Auto zieht praktisch mit ins Camp und mit der Ausstattung und das finde ich durchaus sympathisch und finde ich auch einen interessanten Ansatz sozusagen da, das Ganze auch so aufzubrechen. Während du eben am Beispiel Goodwood, da hast du eine sehr strenge Kleiderordnung, da ist es eben auch so, da musst du eben in historischen Rennanzügen auch hinkommen. Ich glaube, das ist auch alles ganz, ganz witzig und die Engländer sind da ja auch grundsätzlich sehr, sehr selbstironisch und nehmen sich da ja auch selber auf die Schippe. Aber da ist es, ich war da noch nicht, wollte ja immer mal hin, aber so, das nehme ich so wahr, dass das alles schon auch eine ganz strenge Etikette hat, so, während das da in Le Mans tatsächlich offenbar gerade aufzubrechen scheint mit dieser neuen Systematik, eben so Heritage und Legends, wie sie es eben nennen, so diese Zweigleisigkeit.
Ja. Na, ich habe jetzt gerade auf der Webseite nochmal geschaut, also steht auch ein Dresscode, irgendwie 80s, 90s and 2000s Style, own your style, a fan of the stick, yeah. Area, is a perfect opportunity to bring your own finest outfits. Ne? Das heißt also schon so, dass die auch den Wunsch schon hegen, dass die Besucher sich dann auch entsprechend so ein bisschen der Dekaden, die dort präsentiert werden, auch so geben, anziehen und sowas. Ich habe mal vor Jahren eine Geschichte über diese Veranstaltung geschrieben und auch mit Bildmaterial, das wir dann gesucht haben und so. Und das Krasse ist tatsächlich, dass einige dann wirklich so bis zum letzten Detail sich selber auch durchinszenieren als Besucher. Das heißt, mit was für ein Fahrzeug kommen die an? Wie campen die dort? Welche Klamotte nehmen sie mit? Bis hin zu, wie bereite ich mein Essen zu oder sowas? Die leben da voll aus. Klar, du hast recht. Ich glaube, das hat schon was mit einem dicken Geldbeutel teilweise zu tun. Aber ich glaube, auch als Schauwert ist es geil, wenn du jetzt nicht so viel Kohle hast und einfach mal geile Fahrzeuge sehen willst, lustige Klamotten sehen willst, witzige Menschen sehen willst, die da voll drin aufgehen. Also das ist, glaube ich, manchmal besser als jeder Live-Act bei so einem normalen Musikfestival, was du da siehst, und zwar tagsüber. Nee, super. Also ich glaube, du für die Petrolheads da draußen, die auch so ein bisschen historische Autos mögen, ist das, glaube ich, ein fantastischer Event.
Ja. Und wie gesagt, ich meine, ich glaube, dass das ohnehin ja, dass dieses Thema Youngtimer, man merkt es auch hier, so auch in Deutschland, auch in der allgemeinen Mobilität, also ich nehme das jetzt so seit Monaten wahr, dass so diese alten 190er Mercedes mit schmalen Reifen und irgendwie 175er keine Alufelgen drauf und da sitzen junge Leute drin und feixen sich irgendwie ein und fahren damit an den Elbstrand und ich finde das klasse, ehrlicherweise. Also ich mag das total. Und da kommen natürlich so Kindheitserinnerungen auch auf, weil das so die Autos waren, in denen wir selber irgendwie drauf warteten, endlich irgendwie den Lappen in der Hand zu haben. Und ja, da geht mir das Herz auf.
90er konnte ich mir nicht leisten damals. Bei mir war es eher der Käfer. Ja. Aber ich kann das gut nachvollziehen, was du meinst. Das war ja so ein bisschen halbstark und auch so ein bisschen mir wird die Welt Feeling. Das war ja, gut, ja.
Ja. Ja, und interessant ist ja so, um das dann auch so ein bisschen abzurunden, wir haben das ja in Deutschland hier auch so ein bisschen, das ist natürlich dann eher auch tatsächlich so eine Oldtimer-Szene oder Klassiker-Szene. Es gibt ja so ein großes Oldtimer-Treffen in Bockhorn, da an der Westküste in Friesland, also bei Wilhelmshaven, und mit großem Oldtimer-Teilemarkt und eben auch da ist, das geht das Ganze alles ein bisschen hemdsärmlicher zu oder ein bisschen, wie soll ich sagen, geerdeter zu. Da ist eher so die Devise, möglichst günstig campen, um dann das Geld, den Geldbeutel zu schonen für die Teile, die man dann eben auf dem Oldtimer-Markt dann irgendwie einheimst. Und finde ich auch total sympathisch, finde ich echt auch eine super Geschichte. Aber es ist eben ein ganz anderer Style so, ne, in Deutschland. Aber ist eben so nach unten hin sozusagen die abgerundete Fassung.
Was ich bei solchen Veranstaltungen, ich weiß nicht, wie es jetzt in Le Mans ist, aber diese historischen Treffen, ich war einmal auf einem Treffen in Oschersleben, da gibt es auch so ein historisches Rennen.
Ja.
Und was ich so schön fand, ist, dass der Austausch mit dem Publikum, mit dem Zuschauer, also dieser Paddock, also die Boxengasse, ja, die ist halt nicht so hoch wie so ein Hochsicherheitstrakt oder Air Force One gesichert, sondern du kannst da hingehen, du kannst mit den Leuten sprechen, die sind total stolz auf ihre Karren, sind auch immer bereit, da irgendwie Rede und Antwort zu stehen. Das fand ich super schön, weil das ist so, es gab dir so das Gefühl, du hast so diese Passion für diese Autos mitgenommen. Und eben nicht, Achtung, hier darf keiner gucken, hier darf keiner rein und du hast nicht den richtigen Pass dabei. Ja, das fand ich gut.
Ja, ich weiß, am Ende sind die Zutaten irgendwie ähnlich und wenn das dann dabei rauskommt, so, ne, wenn das Gericht eben so ausfällt, dass alle da irgendwie mal irgendwie dran kosten und irgendwie in Austausch kommen, finde ich super, finde ich mega. Und wenn es dann eben nicht so eng nur um, keine Ahnung, irgendwie um Originalität in dem und dem Baujahr, irgendwie, das finde ich dann schon auch anstrengend, aber wenn das dann eben tatsächlich so eine Lagerfeuer-Romantik bekommt, so, wo man dann irgendwie anfängt, so ins Schwärmen zu geraten und ach, und weißt du noch, und ich früher irgendwie mit 18 zum ersten Mal, ja, mit dem Käfer unterwegs und irgendwie ganz aufgeregt, keine Ahnung, die erste Freundin oder die zweite Freundin abgeholt und ja, finde ich gut.
Apropos Lagerfeuer, kann ich nur nochmal wiederholen. www.camperman.de/Umfrage. Macht mit, dann können wir auch gemeinsam dann über Le Mans und Historic Cars oder sowas in Le Mans reden. Also von daher, ich würde mich freuen, wenn ihr da mitmacht. Vielen Dank, Reinhard. Sag mal, nee, du machst doch auch jetzt auch alles dafür, dass dein Fahrzeug auch demnächst ein Historic Car ist, das immer noch dann gut dasteht und auch vielleicht irgendwie, was ich in ein paar Jahren dann als Oldtimer bei Le Mans dabei ist, oder? Du machst doch jetzt alles, dass es richtig vergeilert wird. Also du hast schon wieder irgendwie per WhatsApp Bilder geschickt, so was du alles machst. Wie ist denn da jetzt der Stand der Dinge?
Ich habe dazu gar nichts mehr zu sagen. Ich darf das nicht mehr.
Aber eigentlich müsste doch von dir, Henning, jetzt kommen. Wuppi, wie ist denn das eigentlich nochmal mit deinem Land Rover?
Nee. Das ist der alte Henning. Nee, der neue Henning, der redet nicht mehr über Land Rover. Ich warte darauf, dass du mich abholst.
Okay, Henning hat nichts mehr zu sagen. Dann bringe ich mal ein bisschen was mit. Ich habe irgendwie Kaffee mitgebracht. Und zwar haben wir ja irgendwie so ein komisches Nerd-Thema hier. Wir alle drei sind ja bekloppte Kaffeetrinker. Und Henning hat hier mal so eine Kaffeemaschine vorgestellt, die, glaube ich, irgendwie den Dispo ganz schön ausreizt. Und da habe ich gesagt, so, nee, da muss ich gegenhalten. Es gibt auch guten Kaffee, der günstiger ist. Aber dafür habe ich gleich 4 Kaffeemaschinen mitgebracht. Und so habe ich irgendwie bei so einem Unternehmen, das heißt Wakako, oder Wakako, keine Ahnung, es ist ein chinesisches Unternehmen aus Hongkong. Die haben so kleine Espresso-Maschinen, stellen die her. Und zwar die für so Single-Dose-Coffee so funktionieren. Das heißt also, für einen Kaffee kannst du da dann irgendwie den Kaffee zubereiten. 3 davon, da brauchst du heißes Wasser, eine davon brauchst du keinen. Ich hatte schon vor, weiß ich, einiger Zeit mal so einen akkubetriebenen Hand-Espresso-Espresso-Macher vorgestellt. Und Wakako hat das auch. Die Maschinen haben so richtig geile Namen wie Pixapresso, Picopresso und Mini-Presse. Und das sieht man auch schon. Die sind sehr klein, fassen wirklich gut in der Hand. Und das funktioniert so folgendermaßen bei zwei dieser Maschinen. Das ist dann so, dass man dort irgendwie heißes Wasser oben reinkippt, unten schraubst du irgendwie einen Pulverkaffee quasi rein und dann machst du mit der Handpumpe, die dann quasi wie so eine Fahrradpumpe funktioniert, so ein bisschen baust du Druck auf, wartest ein bisschen und dann mit leichten Druckbewegung wird der Kaffee sogar mit einer ganz vernünftigen Creme in die Tasse gepackt. Ist sweet, ist nice. Eine davon, wie gesagt, mit Akkubetrieb. Das ist auch ganz schön. Kann man dann irgendwie, wenn man den Akku voll aufgeladen hat, 5 Kaffee machen. Wenn man heißes Kaffee Wasser reinpackt, dann sogar noch viel, viel mehr. Was ich aber viel spannender finde für mich, ist eine neue Maschine von denen. Und das hatten wir so auch noch nicht. Und zwar heißt die Pristina oder Pristina. Das ist nämlich kein Espressomacher, sondern eigentlich so eine Art Mischung zwischen, ich würde mal sagen, French Press, Aeropress und Filterkaffee. Das heißt also, das ist eine, die dann, ja, so eine French Press, die unter Druck den Kaffee herausdrückt in eine Tasse hinein. Ganz lustig, so ein Plastikbecher, also ein Kunststoffbecher. Das gefällt mir eigentlich nicht so sehr, aber dafür hält er ganz gut, ist auch sehr leicht. Ein großer Kunststoffbecher, da wird unten mit so Gummi so ein Edelstahlsieb hineingepackt, dann wird da Kaffee reingetan. Und dann kommt der Deckel drauf. Also Kaffee, heißes Wasser, Deckel drauf. Bisschen warten, vielleicht nochmal umrühren. Und wie normal bei der French Press auch, so da sollte man ja normalerweise den Kaffee ein bisschen ziehen lassen, 2-3 Minuten oder sowas warten lassen. Das kann man hier genauso machen. Und dann, ganz geil, stellt man diesen Topf, also unten mit dem Sieb, direkt auf eine Tasse. Da ist auch so ein Plastikbecher dabei. Mag ich nicht aus dem Plastikbecher trinken. Ich stelle ihn dann wie bei mir auf einen selbst mitgebrachten Becher drauf und drück einfach den ganzen Topf dann auf meine Tasse drauf, also die sollte da drunter passen und dadurch wird das Sieb nach oben gedrückt und der Kaffee quasi, das Wasser quasi durch den Kaffee gepresst und landet dann in der Tasse. Das heißt also, unter Druck kommt das Kaffeewasser durch das Kaffeesieb hindurch und landet in der Tasse. Dadurch kommt eine kleine Creme zustande. Ich habe einen Filterkaffee und richtig, richtig gut danach, durch diesen Pressvorgang, wird der Kaffee aus so einem Kaffeepuck. Ich kann also im Prinzip dann einfach den Kaffeerest, den Trester sozusagen, einfach oben abwischen, abspülen und dann ist es auch schon fast wieder sauber zum Verstauen. Ist ein kleines Set, es ist irgendwie so ein Becher aus Kunststoff mit einem Gefäß aus Kunststoff, mit einem Sieb aus Gummi plus Edelstahl und einem Deckel aus Kunststoff, kostet 30 €, ist super zu verstauen. Man kann zur Not oder wenn man will, da auch noch so einen kleinen Beutel mit Kaffee hineinpacken, dass man dann irgendwie den auch nicht separat transportieren muss, nimmt den dann raus, füllt ein bisschen Kaffee in den Becher rein, wenn man ihn braucht und passt super ins Reisegepäck. Ich habe das irgendwie letztens mitgenommen, dann bin ich so ein Wochenende unterwegs gewesen, habe den dabei gehabt, stört überhaupt nicht, nimmt keinen Platz ein und ich war froh, dass ich unterwegs mir einen Kaffee zubereiten konnte, ohne Filter, ohne Papierfilter, ohne irgendwas. Super, also ich bin ganz angetan für 30 €. Natürlich, klar, ey, ernsthaft, Glas oder Metall gefällt mir alles besser als Kunststoff, aber jetzt für den Zweck prima, finde ich super. Könnt ihr euch vorstellen, also habe ich das halbwegs bildlich vorgestellt, plastisch vorgestellt, sodass ihr euch vorstellen könnt, wie das funktioniert?
Toll. Ja, wir haben es ja auch parallel auf der Seite mehr oder okay. Ich mehr angeguckt.
Pristina.
Cool.
Ich habe das natürlich auch nochmal komplett getestet und sowas, damit man irgendwie nicht nur jetzt hier mal nur in Worten lauschen darf, sondern ich habe das mal aufgeschrieben bei camperman.de. Vier Kaffeebreiter im Test, 4 Kaffee für ein Halleluja heißt der Test und da findet ihr alle Informationen, auch nochmal so zu den Preisen, zu diesen einzelnen Gerätschaften und für wen das ist oder für wen das nichts ist. Also wenn man mit mehreren Leuten fährt, sollte man das nicht mitnehmen, aber wenn man irgendwie so ein Ego-Schwein ist, so wie ich es bin und gerne alleine Kaffee trinkt, super Equipment dafür.
Aber schmeckst du jetzt mal ganz kurz, immer, ja. Es gibt ja immer wieder lustige Pflänzchen, die da so Kaffee offenbaren. Lohnt sich das Ding mitzunehmen und da irgendwie diesen ganzen Aufgieß runterdrückt, Zirkus zu machen oder macht es dann nicht noch mehr Sinn, sich irgendwie einen Nescafé mitzunehmen und dann nimmt man
halt. Nee, das schmeckt schon deutlich besser als ein Pulverkaffee. Ja. Also das ist schon so, das kommt natürlich auch wie überall ein bisschen auf die Wassertemperatur, aber das ist einfach, aber eben halt auch auf den Kaffee, den man verwendet. Total. Also das ist irgendwie nicht vergleichbar mit einer guten Kaffeemaschine oder sowas. Ich habe zu Hause eine Mokka Master stehen für einen Filterkaffee. Oder ich gieße mit der Hand zu Hause auf. So, das ist nicht vergleichbar, das ist schon besser. Aber für unterwegs super. Das ist eher vergleichbar mit einer vernünftigen French Press. Und das mögen wir beide ja auch ganz gerne, wenn wir beim Campen sind. Das ist ja immer ganz praktisch und einfach zuzubereiten. Nee, ist gut. Also besser als jeder Pulverkaffee auf jeden Fall.
Also mich würde nerven, dass es dann, dass da nur ein Kaffee rauskommt. Aber ja, gut, ja, das ist wie gesagt so ein Ego, Ego-Maschine.
Ne? Das heißt also, ich will jetzt mal einen Kaffee haben, gerade wenn ich auf einer Geschäftsreise bin oder sowas, wenn ich sowieso allein unterwegs bin. In vielen Hotels hast du halt nur diese ätzenden Pulverkaffeesachen drin, aber oftmals ein Wasserkocher. Und dafür ist es natürlich klasse. Also das heißt, ich habe dann da meinen Kaffee morgens, den ich brauche. Brauche jetzt nicht irgendwie mit Frühstück buchen, nur damit ich einen Kaffee trinken kann. Ich esse morgens nicht so viel und kann mir dann einen vernünftigen Kaffee machen. Dafür ist es wirklich klasse.
Ja. Ja, sieht auch cool aus, finde ich. Also,
das ist jetzt kein Design-Highlight, ne? Also das ist okay für den Zweck, aber das ist so das Zweck, ich glaube, zweckmäßig trifft es, ne? Also das ist so dieses.
Der Name ist komisch, Wakako. Ich glaube, da müssen Sie nochmal drüber nachdenken.
Okay, pass mal auf, Henning. Vielleicht so. Also vielleicht gefällt dir der Name gleich besser. Diese vier Maschinen schmeiße ich in die Lostrommel. Nee, beziehungsweise verlos die hier unter unseren Hörern. Wir werden jetzt bei Instagram einfach mal jetzt kleines Gewinnspiel mal wieder machen. Und ja, guckt doch mal einfach mal auf den Kanal und dann wisst ihr, wie ihr teilnehmen könnt. Am besten kann ich es ja jetzt schon verraten, abonniert ihr den Kanal und vielleicht empfiehlt ihr auch nochmal jemand, der dann irgendwie diesen Kaffee ja gerne trinken würde. Und dann habt ihr die Chance, eine von diesen vier Maschinen, welche, das suche ich aus, demnächst in eurem Camper oder in eurer Aktentasche habt.
Ja, jetzt hast du mich überzeugt. Wakako. Also bin ich alle ein bisschen Wakako.
Wakako forever.
Ich schätze, wie würde man das Englisch aussprechen?
Wakako? Das ist ein Chinese, der sich keine Gedanken gemacht hat über die Assoziation mit irgendwelchen Fäkalien in Deutschland.
Ja, das kann ja auch ein bisschen noch Kaffee, keine Ahnung.
Genau, ich glaube Kakao steckt da drin und auch ein bisschen Wake Up, so, also aufwachen.
Gut. So, oder? Wir machen das Marketing für die. Was hältst du davon, Reinhard?
Ja,
absolut.
Mit Erfolg.
Also Max mit gewinnt irgendwie eine Kaffeemaschine, gewinnt ein bisschen Hallo Wach, wenn ihr wollt. Und ansonsten www.camperman.de/Umfrage. Denkt dran, also wäre schön, wenn ihr mitmacht.
Wir brauchen 250, das kann man schon sagen. Das haben die uns, die Lagerfeuermacher von Campfire FM gesagt. 250 müssen da klicken und mal ganz kurz diese Umfrage ausfüllen. Würden uns sehr freuen und dann sehen wir uns am Lagerfeuer. Und wenn nicht, dann hören wir uns nächste Woche hier wieder, denn dann ist auch wieder Camperman-Zeit. Immer donnerstags. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt bei Spotify oder auch bei Apple iTunes oder Apple Podcasts, dann tut das da sehr gerne, denn dann bekommt ihr immer sofort die Folge in euer Postfach gespielt. Und uns bringt es auch was, denn je mehr Abonnenten wir haben, desto besser sind wir sichtbar und desto mehr hören zu. Also, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Oder.
So, auf den Kaffee.
Macht's gut. Tschüss.
Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.
So, ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Ja, noch mehr Spaß wird's machen, wenn wir jetzt darüber quatschen könnten. Und das können wir bei Campfire FM, wenn ihr uns eure Stimme gebt. Ja, dazu gebt ihr auf www.camperman.de/Umfrage. Nennt uns euren Namen und gebt die E-Mail-Adresse an. Und wenn wir genügend Stimmen zusammen haben, ja, werden wir die künftigen Folgen alle am Lagerfeuer bequatschen. Ich freue mich drauf. Und ansonsten, ja, Donnerstag kommt auch schon die nächste Folge. Bis dann. Tschüss.